Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr hier seid. Lasst uns zum Anfang beten und wir stehen dazu auf. Und Herr, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für deine Gegenwart. Wir danken dir für deine Zusprüche, für deine Verheißungen. Wir danken dir, dass du lebendig bist. Und das werden wir heute lesen und dafür will ich dich anbeten und dich groß machen, Herr, weil du allein bist es würdig. So will ich dich bitten, dass du zu unser Herzen sprichst und dass du unser Leben veränderst und formst und dass wir mehr von dir verstehen und dich anbeten, Herr. Amen. Nehmt wieder Platz. Ja, wir sind in Johannes 12 unterwegs. Und wir werden heute die Verse von 12 bis 36 durchgehen. Und ich werde das in drei Abschnitte teilen und ich will erstmal die ersten Verse lesen von Vers 12 bis 19. Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. Am folgenden Tag, als die große Volksmenge, die zum Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem kam, nahm sie die Palmenzweige und ging hinaus ihm entgegen und schrien: Hosanna! Gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn und der König Israels. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht: Fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe, dein König kommt, sitzen auf einem Eselsfüllen. Dies verstanden seine Jünger zuerst nicht, jedoch als Jesus verherrlicht war, da erinnerten sie sich, dass dies von ihm geschrieben war und sie ihm dies getan hatten. Es bezeugte nun die Volksmenge, die bei ihm war, dass er Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn aus den Toten auferweckt habe. Darum ging ihm auch die Volksmenge entgegen, weil sie hörten, dass er dies Zeichen getan hatte. Da sprachen die Pharisäer zueinander: Ihr seht, dass ihr gar nichts ausrichtet. Siehe, die Welt ist ihm nachgegangen. Ein Text, der uns sehr geläufig ist, weil der Einzug in Jerusalem, das feiern wir einmal im Jahr, am Palmsonntag. Und daher ist dieser Text uns sehr geläufig oder dieser Abschnitt. Das Interessante an diesem Abschnitt ist, dass dieser Abschnitt in allen vier Evangelien erklärt wird. Und deswegen ist Johannes hier auch gar nicht so detailliert, dass er sagt, wie Jesus zu dem Eselsfüllen gekommen ist, sondern er beschreibt einfach nur und will den Hauptgedanken weitergeben, weil es die anderen Evangelien ja schon getan hat. Und Johannes war ja das letzte Evangelium, was geschrieben wurde. Deswegen führt Johannes gar nicht so detailliert diesen Einzug auf oder aus. Wenn wir aber mal jetzt den Abschnitt oder den Kontext uns anschauen, da sehen wir, dass Jesus Lazarus heilt. Das ist in Kapitel 11. Und das baut so ein wenig auf. Jesus war bei Lazarus, hat ihn aus dem Toten auferweckt. Und das ist natürlich eine Sache, die spricht sich rum. Ja? Ich meine, bekommt man das denn mit, dass alle Tage oder dass an jedem Tag jemand aus dem Tod auferweckt wird? Natürlich nicht. Das war was Einmaliges. Und so spricht sich das herum. Alle wollen Jesus sehen, der den Toten auferweckt hat. Aber man will auch Lazarus sehen. Ist er denn wirklich der, der mal tot war? Oder ist das ein Double? Oder ist das jemand anders? Also die Volksmenge, die Volksmenge war aufgerührt sozusagen und sie war verwundert. Sie wollten das jetzt mit eigenen Augen sehen. Ich meine, das kennen wir ja auch. Ja? Wenn du etwas hörst, was du erstmal nicht glauben kannst, dann willst du es am liebsten sehen. Dann willst du am liebsten dahin fahren und dabei sein und es von der Person hören, ist es wirklich so passiert. Und so ist es auch jetzt hier. Ich meine, die Volksmenge war sowieso, das Volk kam sowieso schon zusammen zum Passa. Wenn wir Kapitel 12, den ersten Vers lesen, da kam nun, Jesus nun kam 6 Tage vor dem Passa nach Bethanien. Man war sowieso schon früher da, um die ganzen Reinheitsgesetze zu erfüllen, um Passa zu feiern. Das heißt, die Leute waren, Jerusalem war schon voll sozusagen für das Passa. Die bereiteten sich alle vor und jetzt passiert noch dieses Wunder und natürlich will das ganze Volk das mitbekommen und sehen. Also, viele sind da und die hörten, dass Jesus sogar gekommen ist. Etwas, was sie vielleicht, worauf sie gewartet haben. Viele, die in ihm einen Messias sahen oder in ihm einen Retter sahen, haben darauf gewartet, dass das jetzt passiert. Die Römer waren wahrscheinlich ein bisschen in Spannung, weil wenn ganz viel Volk zusammenkommt, dann kann da auch immer eine gewisse Bewegung, vielleicht eine gewisse Demonstration stattfinden oder ein Aufruhr oder ein sich aufbäumen gegen die Römer. Und so kann es sein, dass hier die Stimmung ziemlich angespannt war. Und jetzt kommt Jesus noch dazu und diese ganze Stimmung scheint ein wenig, nicht explosiv, aber ein wenig erwartungsvoll zu sein. Und so lesen wir dann auch in Vers 13, dann nahmen sie Palmenzweige und gingen ihm hinaus. Es war quasi ein Empfang, der da stattfand. Für die Römer war das jetzt kein Empfang, weil sie kannten die Empfänge aus Rom und die waren nicht so mit so einem Esel und so ein paar Palmenzweige, sondern das war da anders. Deswegen hatten die sicherlich nicht Angst gehabt. Aber hier wird Jesus einen Empfang gegeben und sie nehmen Palmenzweige und legen sie ihm aus. Wieso Palmenzweige? Erstens, das war wahrscheinlich das Einzige, was da wuchs, oder fast das Einzige, was große Blätter hatte. Und zweitens ist es ein Ausdruck von Frieden und Sieg. Also sie zeigten Jesus ihren Frieden oder zu sagen ihre Friedensabsicht oder vielleicht sogar ihre Friedenshoffnung. Von wegen, in dir sehen wir, dass du uns Frieden bringst, aber auch den Sieg. Früher gab es ja mal einen Einzug nach einem Kampf, aber hier gab es ja noch gar keinen Kampf. Aber sie haben schon erwartet, dass Jesus sie jetzt befreien wird, dass Jesus sie von den Römern befreien wird und einen Sieg einfahren wird. Und so legen sie diese Palmenzweige aus als Zeichen für Frieden und Sieg. Und sie rufen Hosanna oder Hosianna. Gepriesen sei der da kommt im Namen des Herrn und der König Israel. Es ist schon verwunderlich, wie sie hier Jesus benennen. Sie nennen ihn, der da kommt im Namen des Herrn. Also nicht jemand, der einfach so ein toller Held ist oder ein toller Mensch, sondern sie rufen, dieser ist, der kommt im Namen des Herrn. Es ist jemand Besonderes, es ist jemand, den der Herr gesandt hat. Und sie nennen ihn König Israel. Also es ist nicht irgendjemand, sondern er ist König. Seit 400 Jahren hatten sie keinen König gehabt. Seit 400 Jahren lebten sie sozusagen unter der Macht der Römer. Gott schwieg und jetzt passiert etwas und das Volk nennt Jesus als den König Israels. Lass uns mal den Psalm 118 aufschlagen. Und da ist genau diese Phrase oder dieser Abschnitt, den jubeln die hier aus. Psalm 118, Vers 26. Und da steht, gesegnet sei, der da kommt im Namen des Herrn, vom Hause des Herrn, aus haben wir euch gesegnet. Vers 25 müsste man eigentlich noch lesen. Ach Herr, hilf doch, ach Herr, gib doch Gelingen. Und dann 26, gesegnet sei, der kommt im Namen des Herrn, vom Haus des Herrn aus haben wir euch gesegnet. Dieses Hosanna, was bedeutet, hilf uns oder hilf uns jetzt, ist genau dieser Lobgesang, den sie hier wiederholen. Und das, wenn man jetzt den ganzen Psalm 118 lesen würde, dann würden wir natürlich, wir würden jetzt Jesus darin sehen. Wir würden sehen, wie Jesus kommen wird und wie er zu Fall geworden ist und dann erhöht wurde und quasi er wird erhoben. Und dieser Psalm 118, dieser Abschnitt, das war ein ganz gängiger Lobgesang und diesen Lobgesang haben sie jetzt hier auch angestimmt. Also Hosanna, Hosianna, hilf uns Herr und dann, der da kommt im Namen des Herrn, König Israel. Man würde jetzt denken, endlich mal haben sie es begriffen. Wenn wir das ganze Johannes-Evangelium lesen, da lesen wir immer wieder, und er tat es und sie glaubten nicht. Und die Pharisäer stritten und diskutierten und sie glaubten nicht und sie suchten ihn zu töten. Jetzt würde man denken, endlich mal, die Menschen haben es verstanden. Sie bezeichnen Jesus als den Messias, der kommt im Namen des Herrn, als den König. Aber wenn wir jetzt ein paar Kapitel weiterlesen, müssen wir doch enttäuscht werden, weil da sagen, vielleicht sogar die gleichen, rufen eine Woche später, kreuzige ihn. Und selbst die Jünger haben es damals noch nicht ganz verstanden, weil in Vers 16 steht, dies verstanden seine Jünger zuerst nicht, jedoch als Jesus verherrlicht war, da erinnerten sie sich, dass dies von ihm geschrieben war und sie ihm dies getan hatten. Also die sind jetzt gerade in einer Szene drin, wo die Jünger sich vielleicht selbst fragten, was geht hier ab, was passiert hier gerade? Das ganze Volk jubelt und erst im Nachhinein verstanden die Jünger, das ist diese Textstelle, die schon im Alten Testament prophezeit wurde, das ist der Text, der jetzt hier in Erfüllung gegangen ist. Mit dem Einzug in Jerusalem erfüllte sich die Prophetie aus Zacharia 9, Vers 9, wenn man das nachschlagen will, wo drin steht, und das wird hier auch zitiert in Vers 15, fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe, dein König kommt, sitzend auf einem Eselsfüllen. Es ist ja schon etwas Gewaltiges, was hier passiert. Ich meine, würden die Menschen damals sich im Alten Testament auskennen, was man ja eigentlich von den Pharisäern erwarten könnte, dann würden die ja die Zeichen der Zeit sehen und sagen, genau das muss erfüllt werden, genau das erfüllt sich jetzt und es wird das und das passieren in nächster Zeit. Aber wenn wir den Text weiterlesen werden, da ist das genau das nicht passiert. Warum passiert das? Manchmal fragt man sich, ist das einfach so passiert oder hat das einen Grund? Warum jubeln die Leute Jesus jetzt zu? Haben sie jetzt endlich verstanden? Und ich denke, sie haben es nicht verstanden. Sie haben diesen Ruf nur ausgerufen, weil wir lesen in Vers 17, es bezeugte nun die Volksmenge, die bei ihm war, dass er Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn aus den Toten auferweckt. Und dann Vers 18, darum ging auch die Volksmenge entgegen, weil sie hörten, dass er dieses Zeichen getan hatte. Also sie feierten Jesus aufgrund des Wunders, das Jesus getan hat. Und sie haben nicht verstanden, was sich hinter diesem Wunder beziehungsweise was sich hinter Jesus verbirgt. Sie sind nur dem Wunder oder den Zeichen nachgelaufen und nicht dem, der das Wunder getan hat und nicht dem Schöpfer, nicht dem Retter. Sie sind nur diesem Zeichen, weil das so ein, ich meine, jemand erweckt jemanden aus den Toten. Das ist ja schon was Besonderes. Das muss auch gefeiert werden, oder? Sicherlich kann man das feiern. Aber wenn man nur das Ereignis an sich feiert, dann feiert man nicht das Richtige, nämlich den, der die Macht hat und die Kraft hat, dies zu tun. Und das ist den Leuten, oder das machen hier die Leute. Sie sehen nicht Jesus, sondern sie sehen nur das Wunder. Und dann merken wir, dass selbst die Pharisäer mit ihrem Hebräisch am Ende sind und sie sagen, Vers 19, ihr seht, dass ihr gar nichts ausrichtet, siehe, die Welt ist ihm nachgegangen oder die Welt läuft ihm hinterher. Auch sie müssen kapitulieren und sagen, wir können eigentlich nichts tun. Eigentlich sind wir machtlos. Eigentlich ist Jesus viel, viel stärker als wir. Selbst die Welt, also nicht die Welt, dass die Abtrünnigen ihm nachlaufen, sondern die ganze Menschheit läuft ihm hinterher. Und sie müssen sich eingestehen, dass sie an sich nichts mehr tun können und dass sie quasi am Ende sind. Und trotzdem halten sie daran fest, Jesus umzubringen. Und im Abschnitt vorher lesen wir, dass sie sogar Lazarus umbringen wollten. Lasst mich eine kurze Anwendung auf diesen kurzen Abschnitt machen. Meine Frage oder eine Frage, die ich mir gestellt habe, wie laufen wir Jesus nach? Wer ist Jesus für uns? Oder welchen Stellenwert hat er bei uns? Würde Jesus einziehen in Augustdorf, würden wir ihm so entgegenziehen? Würden wir auch rufen, Hosianna, der Name des Herrn oder der, der im Namen des Herrn kommt, der König kommt. Ist er König oder ist er nur eine Wahl von vielen? Und wenn nichts mehr anderes hilft, dann gehen wir auf Jesus zu. Ich weiß nicht ganz genau, mit welcher Einstellung diese Menschen Jesus entgegengelaufen sind, mit welcher Einstellung sie ihn bejubelt haben. Ich wünschte, ich würde dabei sein und das mit der richtigen Einstellung, mit vollem Herzen dabei sein und auch rufen, Hosianna, im Namen des Herrn, der da kommt, der König Israels. Nicht ihn feiern aufgrund des Wunders, sondern ihn feiern aufgrund seiner Person, aufgrund seines Wesens. Die zweite Frage, die ich mir gestellt habe, ist, warum folgen wir Jesus nach? Folgen wir ihm nur nach, weil er ein Wunder getan hat, vielleicht sogar in unserem eigenen Leben? Folgen wir ihm nur nach, weil er uns vielleicht etwas gegeben hat, was wir mal brauchten oder was wir immer wieder mal brauchen? Oder folgen wir ihm nach, weil er der Sohn Gottes ist? Und das ist hier Johannes wichtig. Er will aufzeigen, Jesus ist der Sohn Gottes. Er ist gekommen, um die Menschen zu erretten. Er will Jesus den Menschen näher bringen. Er will, dass sie mehr und mehr Jesus verstehen und nicht das, was Jesus getan hat. Natürlich ist das wichtig und unterstreicht seine Person. Aber es geht mehr darum, wer Jesus selbst ist. Und ich glaube, wir müssen es immer wieder lernen und uns auch besinnen, wir folgen nicht Jesus nach, weil er uns jetzt hier im Alltag hilft und weil er jetzt hier da ist, sondern wir wollen ihm nachfolgen, weil er alles für uns getan hat, weil er der Schöpfer der Welt ist, weil er die alleinige Rettung geben kann, weil in ihm, nur in ihm das Heil ist. Und im nächsten Abschnitt finden wir was ganz Interessantes. Lass uns mal die Verse 20 bis 29 lesen. Es waren aber einige Griechen unter denen, die hinaufkamen, um auf dem Fest anzubeten. Diese kamen nun zu Philippus von Bethsaida in Galiläa und baten ihn und sagten, Herr, wir möchten Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas. Es kommt Andreas und Philippus und sie sagten es Jesus. Jesus aber antwortete ihnen und spricht, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, verliert es. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn mir jemand dient, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Wenn mir jemand dient, so wird der Vater ihn ehren. Jetzt ist meine Seele bestürzt. Und was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme aus dem Himmel. Ich habe ihn verherrlicht und werde ihn auch wieder verherrlichen. Die Volksmenge nun, die da stand und zuhörte, sagte, es habe gedonnert. Andere sagten, ein Engel hat mit ihm geredet. Also, Jesus zieht ein, die ganze Volksmenge ist da und wer kommt jetzt auf Jesus zu? Oder nicht direkt auf Jesus, sondern auf Philippus. Es sind Griechen. Interessant. Ich meine, das ist das Passafest, das Fest der Juden. Und selbst Griechen sind hellhörig geworden. Vielleicht haben sie, hier steht, sie kamen, um anzubeten. Also sie kamen nicht, um zu inspizieren, so was geht hier ab, sondern sie wollten anbeten. Es müssten wohl gottesfürchtige Griechen gewesen sein, die hier gekommen sind, um auch anzubeten. Und auch sie wollten Jesus sehen. Wenn man sich die Frage stellt, was machen Griechen da? Ja, sie wollen Jesus sehen. Auch, und wir müssen feststellen, selbst die Heiden in diesem Zustand, später lesen wir in der Apostelgeschichte, dass Petrus erst zu den Heiden ging oder auch Paulus. Aber selbst hier kommen schon die Heiden und wollen Jesus sehen. Was für ein gewaltiges Zeugnis musste das sein für die Juden. Selbst die Juden haben das noch nicht begriffen, dass Jesus der Messias ist. Und hier kommen Griechen und wollen Jesus sehen und wollen mit ihm sprechen. Und dann in Vers 23 sagt Jesus, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Schlagen wir mal Johannes 2 auf. Johannes 2, Vers 4. Da sagt Jesus bei der Hochzeit zu Kana, Maria, die Mutter, spricht ihn an und im letzten Abschnitt sagt er, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Kapitel 7, Vers 6. Jesus reist nach Jerusalem zum Laubhüttenfest und dann sagt er in Vers 6, da spricht Jesus zu ihnen, meine Zeit ist noch nicht da. Und jetzt in Kapitel 12, Vers 23, die Stunde ist gekommen. Bisher hat Jesus immer wieder gesagt, es ist noch nicht Zeit. Wartet ab, es geht noch nicht los. Jetzt sagt Jesus, die Stunde ist gekommen. Eigentlich müssten die Jünger jetzt hellhörig werden. Was passiert jetzt? Wenn Jesus sagt, die Stunde ist gekommen, dann müsste quasi oder dann wird fast ein neues Zeitalter eingebrochen. Dieser Ausdruck läutet einen ganz neuen Abschnitt, ein ganz wichtiges Ereignis ein. Und Jesus sagt, jetzt ist die Stunde da. Jetzt ist es soweit. Ihr habt mich 3 Jahre lang, wart ihr dabei, jetzt ist die Stunde da, dass mein Name oder dass ich verherrlicht werde. Ich finde es so gewaltig, dass Jesus das hier so sagt. Er sagt, jetzt ist es soweit. Die Jünger haben ihm gefolgt, sie haben gewartet, dass etwas passiert. Und Jesus sagt, jetzt ist die Stunde gekommen. Jetzt geht es richtig los. Was jetzt kommt, ist entscheidend. Was wird passieren? Und Jesus sagt, der Sohn des Menschen wird verherrlicht. Oder in einer anderen Übersetzung wird geschrieben, seine Herrlichkeit wird offenbar. Jetzt werden die Menschen sehen, wer Jesus wirklich ist. Sein Wesen, seine Herrlichkeit wird den Menschen sichtbar. Was jetzt kommt, ist eine Offenbarung für die Menschen, ist etwas Neues, was sie noch nicht verstanden haben. Und das finde ich so gewaltig, dass Jesus hier das so einläutet. Und dann redet er in einem Bildnis oder in einem Gleichnis, sagt er dann in Vers 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Jesus deutet hier seinen Tod an oder sein Opfer an. Und er will das, was jetzt kommt, nochmal verdeutlichen und sagt, das, was jetzt kommt, ist entscheidend. Und ich finde, in dem Vers 24 ist es für mich wie ein Prinzip Gottes, dass etwas sterben muss, dass etwas eingepflanzt werden muss, um neues Leben hervorzubringen. Dieses Prinzip des Weizenkorns ist, glaube ich, ganz wichtig. In der ganzen Bibel lesen wir es immer wieder, dass etwas sterben bzw. eingepflanzt werden muss, um Neues zu entstehen, was Neues entsteht. Ich finde, dass wir werden immer wieder da herausgefordert, quasi Jesus Dinge abzugeben und zu sagen, Herr, tu du es. Nicht wir wollen es tun, sondern es soll dein Werk sein. Wir wollen uns dir ganz abgeben, wie wir in den Versen weiter lesen. Wer sein Leben liebt, verliert es. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn mir jemand dient, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Ich glaube, wir müssen unsere Perspektive auf das Leben hier immer wieder neu ändern, immer wieder neu justieren. Es geht überhaupt nicht darum, was hier auf der Erde passiert, sondern es geht ganz allein darum, um Jesus. Und ich glaube, dieses Sterben, dieses sich selbst immer wieder klein machen, ist etwas ganz Wichtiges für unser Leben. Was ist das Leben hier im Vergleich zu dem Leben oder im Vergleich zu der Zeit, die wir in der Herrlichkeit sein werden? Ich finde es so gewaltig. Ich lese zurzeit ein Buch über Geld, Reichtum und Besitz und Ewigkeit. Und immer wieder zeigt er auf, was sind diese paar Jahre, die wir hier auf der Erde leben, im Vergleich zu der Herrlichkeit und der Ewigkeit, die wir bei Jesus sein werden. Und ich glaube, diese Ewigkeitsperspektive, die müssen wir immer wieder lernen. Und das genau beschreibt Jesus hier. Es muss sterben, ich muss sterben, aber es wird etwas viel, viel Größeres passieren. Das, was ihr hier auf der Erde erlebt, das ist eine kurze Zeit, aber es wird was viel, viel Besseres kommen. Und hier beschreibt Jesus, oder beschreibt er, was selbst mit ihm selbst passiert, aber er sagt auch, was wir tun können oder was wir tun müssen. Dieses Ablegen, dieses uns klein machen vor Jesus, uns klein machen vor Gott, ihm dienen, ihm nachfolgen. Und was daraus passiert, das ist nicht unsere Sache. Aber wenn Gott es tut, wird es etwas Großes sein. Ein Diener wird für seinen Einsatz belohnt. Vielleicht nicht hier, aber ganz gewiss in der Herrlichkeit. Vielleicht werden wir hier sterben müssen für unseren Glauben. Vielleicht werden wir hier gewisse Dinge aufgeben müssen für unseren Glauben. Aber was Gott daraus machen wird, das können wir nicht wissen. Was sagt Jesus in Vers 27? Jetzt ist meine Seele bestürzt. Und was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde. Jesus sagt, ich bin total fertig. Ich bin eigentlich am Ende. Meine Seele ist bestürzt. Er ist tief traurig. Und dann fragt er das Volk, soll ich sagen, Vater, rette mich? Und dann ist alles vorbei. Hätte er machen können. Aber das ist nicht Jesus' Weg und das ist auch nicht Jesus' Wille. Und denn er sagt in Vers 27 am Ende, doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Ich habe doch mein ganzes Leben gelebt, damit diese Stunde jetzt passiert. Die Stunde ist jetzt. Und natürlich wird das hart sein, was jetzt kommt in den nächsten paar Tagen. Natürlich ist so eine Kreuzigung nichts Schönes. Aber genau deswegen ist Jesus gekommen und das wusste er hier schon. Und er sagt, ich bin gekommen, die Stunde ist gekommen und deswegen bin ich hier. Und dann der Vers oder die Aussage in 28, Vater, verherrliche deinen Namen. Jesus selbst macht sich ganz klein und sagt, es geht hier nicht um mich. Es geht hier nicht, was für ein toller Typ ich bin und wie viel Wunder ich noch tun kann. Es geht hier überhaupt nicht um mich. Es geht allein um den Vater. Und Jesus deutet hier und zeigt hier auf den Vater. Er ist gekommen, um einen Auftrag zu erfüllen. Und er will den Schöpfer alleine groß machen. Alles andere ist diesem unterordnet. Und ich glaube, das ist etwas, was wir lernen müssen. Vater, verherrliche deinen Namen. Oft beten wir, bewahre uns vor solchen oder solchen Dingen. Das ist auch nicht falsch. Und oft sind wir vielleicht tief traurig, wenn etwas Schlimmes passiert. Und auch das dürfen wir. Und trotzdem fordert uns Jesus hier heraus, trotzdem zu beten, Vater, verherrliche deinen Namen. Ich glaube, das ist etwas ganz, ganz Großes, was wir immer wieder lernen müssen und sollen. Und dann kommt eine Stimme aus dem Himmel und sagt, ich habe ihn verherrlicht und werde ihn auch wieder verherrlichen. Die Stimme sagt, ich habe ihn schon verherrlicht und ich werde ihn nochmal verherrlichen. Und er deutet darauf, auf den Tod und auf die Auferstehung von Jesus hin. Die Menschen haben irgendwas gehört. Wir lesen Vers 29. Sie haben eine Stimme gehört, konnten es nicht zuordnen. Oder die einen sagen, es hat gedonnert. Die anderen haben gesagt, es hat ein Engel mit ihnen geredet. Also sie haben wohl eine Stimme gehört, aber sie haben die Stimme nicht verstanden. Und Jesus sagt, es ist passiert, damit ihr versteht, was hier gerade abgeht. Die Stunde ist gekommen. Und dann lesen wir den letzten Appell an die Menschen, die Jesus hier im Johannesevangelium sagt. Und wir lesen die Verse 30 bis 36. Jesus antwortete und sprach, nicht um meinetwillen ist diese Stimme geschehen, sondern um euretwillen. Jetzt ist das Gericht dieser Welt, jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Dies aber sagte er, um anzudeuten, welches Todes er sterben sollte. Die Volksmenge antwortete ihm nun, wir haben aus dem Gesetz gehört, dass der Christus bleibe in Ewigkeit. Und wie sagst du, dass der Sohn des Menschen erhöht werden müsse? Wer ist dieser, der Sohn des Menschen? Da sprach Jesus zu ihnen: Noch eine kleine Zeit ist das Licht unter euch. Wandelt, während ihr das Licht habt, damit nicht Finsternis euch ergreife. Und wer in der Finsternis wandelt, weiß nicht, wohin er geht. Während ihr das Licht habt, glaubt an das Licht, damit ihr Söhne des Lichts werdet. Dies redete Jesus und ging weg und verbarg sich vor ihnen. Eine Stimme erscheint, oder man hört eine Stimme, man merkt, okay, hier ist etwas Außerordentliches passiert oder hier passiert etwas Außerordentliches. Und Jesus sagt, diese Stimme ist gekommen, damit ihr das erkennt, damit ihr die Zeichen der Zeit erkennt. Die Stimme ist gekommen, damit ihr das versteht. Und er sagt, jetzt ist das Gericht dieser Welt. Interessant. Wir denken immer, das Gericht kommt noch am Tag des Herrn, wenn Jesus richten wird. Nein, das Gericht war schon, oder ein Gericht. Es wird noch ein Gericht kommen. Aber hier steht, Jesus hat ihn besiegt. Jesus, das Gericht ist schon vorbei. Der Teufel ist schon besiegt. Wir müssen nicht zittern. Wir müssen nicht schauen, wie unser Leben so ist. Jesus hat schon gesiegt. Auch wenn wir zwar hier noch auf Erden leben, dürfen wir wissen, den Kampf gegen den Teufel, den hat Jesus schon besiegt. Das Gericht ist schon gekommen. Das Gericht war schon. Und ich finde das so schön, dass wir wissen dürfen, Jesus hat den Teufel besiegt. Wir können mit Christus in seinem Reich jetzt schon leben. Auch wenn wir vielleicht jetzt hier auf der Erde leben, auch wenn wir vielleicht die Macht des Teufels noch sehen und spüren, so wissen müssen oder dürfen wir trotzdem wissen, dieser Kampf gegen den Teufel, der ist schon vorbei. Das, was wir jetzt hier spüren, das sind quasi wie so die letzten Zuckungen des Teufels. Aber besiegt ist er schon längst. Wir sind in Jesus Hand. Wir dürfen uns daran festhalten. Wir dürfen an Jesus glauben und sagen, du hast den Teufel besiegt. Wir brauchen uns nicht vor dem Teufel mehr zu fürchten. Und Jesus bezeichnet hier in Vers 32, ich werde erhöht werden. Interessant, dass Jesus hier die Kreuzigung, er deutet ja darauf hin, wie er sterben wird, dass er hier die Kreuzigung als eine Erhöhung bezeichnet. In gewisser Maßen ist er ja erhöht, dass alle Menschen zu ihm aufschauen, weil er ja am Kreuz hängt. Aber ich glaube auch, dass hier Jesus nicht nur die Kreuzigung meint und dass er am Kreuz hängt, sondern dass er sagt, das Werk, was jetzt kommen wird, ist etwas viel Größeres, ein viel größeres Werk, nämlich der Sieg über die Sünde und der Tod. Ich finde das eine so gute Zuversicht, eine so gute Aussage, die Jesus hier tut, dass er den Teufel schon besiegt hat. Ich werde erhöht und ich werde alle zu mir ziehen, die an mich glauben. Das sagt er dann später in den Versen. Die Menschen haben das nicht ganz verstanden oder sie konnten es nicht einordnen, was Jesus hier meint. Welchen Sieg er meint, welches Gericht er meint, welche Erhöhung er meint. Und sie haben sich erinnert, dass im Alten Testament steht, wenn der Messias kommt, werden Dinge passieren, beziehungsweise wird er sie befreien, es wird Ruhe geben, wir werden in einer Herrlichkeit leben. Und sie sprachen zu ihm, wir haben gehört, dass der Christus bleibe in Ewigkeit. Sie haben jetzt gewartet, wenn du der Christus bist, wenn du der Messias bist, dann müsstest du doch jetzt bleiben. Wieso sagst du jetzt hier etwas von Erhöhung und von einem Gericht? Und Jesus sagt, ihr habt es noch nicht ganz verstanden. Aber er will ihnen nochmal einen Appell geben und er sagt, macht euch deutlich oder macht euch klar, das Licht ist jetzt da. Es wird nicht mehr lange bleiben. Und es wird irgendwann mal ein zu spät geben. Viele warten ja vielleicht, okay, was kommt jetzt noch? Ich warte noch ein bisschen, was noch passiert. Ich will noch gucken, wie sich mein Leben so entwickelt. Ich will noch gucken, was auf mich so zukommt. Und Jesus sagt, nein, das Licht ist da, aber es wird irgendwann mal weggehen. Irgendwann wird er selbst nicht mehr da sein. Und dann wird das Licht nicht mehr da sein. Und wenn das Licht nicht mehr da ist, wird die Finsternis einen ergreifen und du wirst nicht mehr sehen, wo du hingehst. Das sagt Jesus dann in Vers 35. Und er macht hier den Menschen nochmal das Angebot. Er sagt, das Angebot des Lichtes, das Angebot der Rettung, das Angebot des Lebens ist jetzt noch da. Und es wird ein zu spät geben. Und Jesus macht ihnen das Angebot nochmal, auch in Vers 36 lesen wir, während ihr das Licht habt, glaubt an das Licht, damit ihr die Söhne des Lichts werdet. Jesus' Anliegen war es, dass die Menschen glauben. Und das, ich musste während der Bibelschule Johannes lesen und ich habe mir den Ausdruck glauben oder glaubt unterstrichen. Und das lesen wir immer wieder. Dieses Wort, das war Johannes wichtig. Das ist geschehen, und wenn wir 20 Vers 31 lesen, dies sind geschrieben, damit ihr glaubt. Und das ist genau der Ausdruck, den Jesus hier sagt. Ich bin gekommen, damit ihr glaubt. Und dass wir nicht verloren gehen, sondern dass wir Söhne des Lichts werden. Jesus will die Menschen gewinnen. Jesus macht ihnen das Angebot nochmal deutlich. Weil irgendwann wird es zu spät sein. Irgendwann mal ist das Angebot nicht mehr da. Und dann lesen wir, dieses redete Jesus, ging weg und verbarg sich vor ihnen. Das ist quasi das Ende seines öffentlichen Wirkens. Wir lesen in diesem Kapitel, wird dieses Thema nochmal wiederholt. Aber Jesus spricht nicht mehr zu den Menschen. Jesus ist jetzt nur noch mit seinen Jüngern unterwegs und die letzten paar Tage vor dem Passa ist Jesus dann nur noch unter seinen Jüngern und redet nur noch zu seinen Jüngern. Er hat das Angebot den Menschen aufgezeigt. Er hat den Menschen gezeigt, dass er der Sohn Gottes ist, dass er der Menschensohn ist. Er hat Wunder getan, die eindeutig belegen, dass er der Messias sein muss. Er hat gewirkt, damit die Menschen sehen, wer er ist. Und es gab einige, die ihm glaubten. Es gab einige, die ihm folgten. Aber es gab auch viele, die nicht an ihn glaubten. Es gab viele, und da muss man ganz ehrlich sagen, die Religiösen, die Führer des Volkes Israel, gerade die haben nicht geglaubt. Und das finde ich, ist an sich schade. Stell dir vor, du beschäftigst dich mit dem Alten Testament und dann kommen die Zeichen der Zeit und das Alte Testament erfüllt sich und du verstehst es nicht und du siehst es nicht und du willst es nicht wahrhaben. Es ist so schade, dass die Pharisäer und dass das Volk Israel in einer großen Mehrheit das nicht erkannt hat, das abgeblockt hat, das nicht wahrhaben wollte, dass Jesus der Messias ist. Jesus ist aber gekommen, um zu sagen, ich bin gekommen, damit ihr glaubt. Ich bin gekommen, damit ihr Söhne des Lichtes werdet, damit ihr das Licht erkennt und damit ihr nicht von der Finsternis ergriffen werdet. In den nächsten Kapitel lesen wir, was es dann bedeutet oder wie Jesus dann zu dieser Stunde gekommen ist, zu der es jetzt Zeit ist. Meine Stunde ist gekommen und es passiert etwas. Und ich bin schon gespannt auf die nächsten Kapitel und ich freue mich schon zu sehen, wie Jesus sein Werk vollbringt, wie Jesus es zu Ende führt. Und auch wenn die Menschen das nicht glauben wollten, auch wenn sich viele von ihm abgewandt haben, auch wenn viele ihn sogar töten suchen, Jesus vollbringt sein Werk. Und das ist ein großer Trost und eine große Zuversicht, auch die ich für mich mitnehmen kann. Wir leben vielleicht in einer Zeit, wo es uns hier in Deutschland zurzeit sehr gut geht. Es können auch andere Zeiten kommen. Und genau in diesen Zeiten will ich mich an Gott festhalten und sagen, Vater, verherrliche deinen Namen. Egal, was auf mich zukommt, ob es schön ist oder nicht. Und ich freue mich schon, in der Ewigkeit zu sein und dann bei ihm zu sein und ihn zu anbeten, ihn groß zu machen und einfach bei ihm zu sein. Gottes Segen mit euch.